Ich begrüße alle herzlich zu dieser Bibelklasse, heute mit Matthäus 26. Und zwar lesen wir ab Vers 20. Wir haben schon letztes Mal behandelt, unter anderem ab Vers 17, wo es ging um die Vorbereitung des Passas an diesem Donnerstag in der Passionswoche. Und jetzt kommt der Donnerstagabend, was natürlich im Judentum ab 6 Uhr bereits Freitag ist. Darf ich bitten, Christian, uns zu lesen, Matthäus 26 ab Vers 20 und das bis Vers 30 zunächst.
Matthäus Kapitel 26 ab Vers 20. Als es aber Abend geworden war, legte er sich mit den Zwölfen zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Und sie wurden sehr betrübt, und jeder von ihnen fing an, zu ihm zu sagen: Ich bin es doch nicht, Herr. Er aber antwortete und sprach: Der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, der wird mich überliefern. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach: Ich bin es doch nicht, Rabbi. Er spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg.
Vielen Dank. Wir haben hier die Beschreibung des letzten Passas, das der Herr Jesus mit seinen Jüngern gegessen hat, bevor er am Kreuz für unsere Sünden litt. In Lukas lesen wir, dass der Herr sich mit Sehnsucht gesehnt hatte, dieses Passa mit den Jüngern zu essen. Wir schlagen auf. Lukas 22. Und darf ich bitten, Christian, da liest du ab Vers 14 bis 20.
Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.
Vielen Dank. Eine solche Passafeier, wie das der Herr Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem feierte, ist im Judentum genau festgelegt worden, in ihrem Ablauf. Und zwar bis zum heutigen Tag. Und darum werden weltweit in den jüdischen Familien solche Büchlein verwendet. Das ist eine Haggadah shel Pesach, also die Pesach-Haggadah. Da wird genau erklärt, Schritt für Schritt, wie man das Passah feiert. Alle Gebete, alles, was gesagt werden muss, ist da alles mit drin. Da kann man sich gar nicht irren. Und das Erstaunliche ist, eben dieser Ablauf ist nicht etwa in moderner Zeit erst entstanden oder im Mittelalter, sondern das war auch schon vor 2000 Jahren so der Fall im Judentum. Und ich habe ein Skript ausgeteilt. Für die, die über den Livestream zugeschaltet sind, die können da von mir aus gesehen rechts unten, von Ihnen links unten, können Sie anklicken und das Skript downloaden. Und da habe ich die typischen 14 Punkte einer Passafeier drauf verzeichnet. Und man sieht, ich habe einiges rot ausgedruckt. Warum? Das sind die Punkte, alles was rot ist, wo wir einen Bezug haben in der Beschreibung des letzten Passas durch die Evangelisten im Neuen Testament. Und daran erkennt man natürlich auch, dass die Evangelien voll authentisch sind. Wenn irgendwelche Leute, oder so wie man das in der liberalen Theologie sich vorstellt, die spätere Kirche hat da quasi eine Mythologie entwickelt, die wären alle voll daneben gegangen. Denn wenn wir diese Berichte lesen und wenn man sich im Judentum auskennt, darin zu Hause ist, dann sieht man, das ist ja authentisch. Das sind ja genau die Bezüge zu dem, wie eine Passafeier aussehen muss. Und natürlich ist das in den Evangelien nicht nur hier. Das ist durchwegs. In den ganzen Evangelien sehen wir daran, wie authentisch das alles ist. Nun, wir gehen mal ganz kurz diese Punkte durch. Der erste Punkt heißt Kadesh. Das bedeutet, dass man da den Abend heiligt, Gott im Gebet anvertraut und da wird ein erster Becher Wein wird da verwendet. Und damit wird die Passafeier eröffnet. Nun, das ist genau das, was wir jetzt gelesen haben in Lukas 22. Ich habe nämlich diese Stelle nicht nur lesen lassen, um zu zeigen, wie der Herr sich gesehnt hat, dieses letzte Passa mit den Jüngern zu essen vor seinem Leiden, sondern wir haben gleich weitergelesen in Vers 16. Da sagt der Herr, dass er jetzt bis zur Erfüllung nicht mehr Passa feiern wird. Und dann in Vers 17 nimmt er einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, dass ich von jetzt an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Manche Bibelleser fragen sich, aber ist das jetzt der Abendmahlskelch? Wir haben gelesen, im Anschluss daran nimmt der Herr Jesus Brot, Vers 19, bricht es, gibt es den Jüngern und sagt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Ach so, da haben wir das Abendmahlbrot. Aber nachher heißt es, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also da geht es ja nicht um einen Kelch, sondern da werden zwei Kelche erwähnt, nicht wahr? Ja, der erste Kelch wird eben genommen bei der Eröffnung, beim Kadesh. Und jetzt lese ich vor, was man da als Vater der Familie oder als Gastgeber, so wie der Herr Jesus mit seinen 12 Jüngern, was man da betet. Und zwar Baruch ata Adonai Eloheinu, Melech haolam, bore pri hagefen. Und das heißt, gepriesen seist du, Herr unser Gott, König der Welt, Erschaffer der Frucht des Weinstocks. Und genau in dem Zusammenhang mit dem ersten Kelch sagt der Herr, ich werde von jetzt an nicht mehr von dem Gewächs oder von der Frucht des Weinstocks trinken. Genau diese Ausdrucksweise, die im ersten Gebet dann auch verwendet wird. Das Danken für die Frucht des Weinstocks. Also, wenn ich das Griechische hier zurück übersetzen würde auf Hebräisch, dann würde ich übersetzen Pri Hagefen. Das ist genau dieser Ausdruck in dem Gebet, wo gedankt wird für die Frucht des Weinstocks. Dann, zweiter Punkt, Urchatz. Der Vater wäscht zunächst die Hände, rituell am Tisch. Das ist nicht rot, weil dazu keine Parallele erwähnt wird in den Evangelien. Aber dann kommt drittens Karpas. Da muss man Karpas eintauchen in Weinessig und da werden wir gleich sehen, da haben wir eine Parallele in Matthäus 26. Aber ich erkläre das erst nachher. Wir gehen einfach mal übersichtsweise durch. Dann kommt Jachatz. Man hat auf den Tisch eingepackt drei Matzen, also ungesäuerte Brote, hier. Kein Sauerteig, darum ist es so flach. Brot der Wahrheit wird das genannt in 1. Korinther 5, weil das täuscht nichts vor. Brot, das aufgegangen ist durch Sauerteig oder auch ein anderes Treibmittel, das ist eigentlich nichts anderes als Bluff. Man gibt mehr vor, als was eigentlich da ist. Aber das ist Brot der Wahrheit und der Lauterkeit, wie das in 1. Korinther 5 von Paulus genannt wird. Und was auch typisch ist, wenn ich das in Licht halte, sieht man überall kleine Punkte. Natürlich, das hat auch backtechnische Gründe, warum man eben sticht. Das kommt nicht gut raus, wenn man das nicht macht. Aber überall durchbohrt. Und dann ist es auch so, dass man das so formt, dass es viele Striemen gibt. Und wir werden dann gleich im Zusammenhang mit dem Abendmahlsbrot sehen, wie das eben auf Jesus Christus hinweist. Sacharja 12, Vers 10. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und in Jesaja 53, durch seine Striemen sind wir geheilt. Im Englischen, by his stripes we are healed. Aber das ist so üblich im Judentum. Alle machen die Matzen auf diese Weise. Wenn man sie fragt, ich meine jetzt einen orthodoxen Juden, der Jesus Christus nicht als Messias anerkennt, warum macht ihr das so? Wir haben es schon immer gemacht. Und noch andere Dinge werde ich zeigen. Man muss fragen, warum macht ihr das? Steht drin. Ja, und dann gehen wir weiter. Also Jachatz, da wird die mittlere von den drei Matzen auf dem Tisch, die eingepackt sind, die wird herausgenommen und wird gebrochen. Und dann wird die so in eine Leinenhülle hineingetan. Man nennt das jetzt den Afikoman. Und der wird versteckt. Also verstecke ich den mal. Aber so, dass die Kinder das nicht sehen. Denn an diesem Abend ist es der Wunsch, dass die Kinder neugierig sind. Und man weckt die Neugierde der Kinder. Möglichst. Zum Beispiel, es ist eben im Judentum nicht üblich, von Alters her, dass man Dip ist. Also dass man beim Essen so einen Dip macht. Aber wir haben bei Karpas gehabt, ich erkläre noch, was Karpas ist, eintauchen in Weinessig. Und warum? Damit die Kinder fragen, warum wird heute eingetaucht? Zweimal an diesem Abend. Und sonst tauchen wir nie ein. Und der Vater muss erklären. Also es ist erwünscht, die Kinder müssen Fragen stellen. Sie sollen neugierig gemacht werden. Und darum eben auch mit diesem Afikoman, er wird dann versteckt und später am Abend dürfen die Kinder ihn suchen, bis sie ihn gefunden haben. Aber vorher kommt Teil 5 oder Punkt 5, Magid. Da wird die Geschichte von dem Auszug aus Ägypten erzählt. Eben die Zeit, als das erste Passa gerade in der Nacht, bevor Israel dann aus Ägypten auszog, gefeiert wurde. Und da wird dann ein zweiter Becher genommen, Wein eingeschenkt, und die Kinder fragen, was macht diese Nacht so anders verglichen mit anderen Nächten? Und dann muss der Vater antworten. Es gibt vorgeschriebene Fragen, die sind da schon im Büchlein drin. Also wenn Kinder nichts wissen, was zu fragen, dann können sie das nachschauen und man kann sie ihnen erklären. Das müsst ihr jetzt fragen. Aber es ist natürlich erwünscht, dass sie auch andere Fragen von sich aus stellen. Und heute wird dann noch ein Ei gegessen, aber das war vor 2000 Jahren nicht. Also man muss beachten, es gibt auch gewisse Unterschiede. Aber das meiste ist gleich. Das Ei ist erst gekommen in der Folge von dem Jahr 70. Der Tempel wurde zerstört und man konnte in der Passewoche nicht mehr das Passa-Friedensopfer bringen. Das Passa-Friedensopfer wird übrigens auch im Hebräischen Pessach genannt. Wie das Lamm, das man an dem Sederabend, an Pessach, isst. Das heißt auch Pessach. Aber das Wort Pessach bezeichnet auch das Friedensopfer. Und das ist übrigens das in Johannes 18, nicht wahr? Die führenden Priester stehen draußen vor dem Prätorium von Pilatus und die wollen nicht rein. Warum nicht? Sie sagen, damit wir uns nicht verunreinigen, rituell, durch das römische Prätorium, damit sie das Passa essen möchten. Und da haben schon manche gesagt, ja, seht ihr, das mit der Chronologie in den Evangelien ist vollkommen falsch. Also da wird gesagt, das Passa war erst nach der Kreuzigung. Und in anderen Evangelien liest man, das Passa wurde gefeiert vor der Kreuzigung. Seht ihr, die Bibel ist falsch. Wer ist falsch? Die Leute, die sich nicht auskennen. Und ich meine, das ist nicht schlimm, wenn man sich nicht auskennt. Aber wenn man meint, es besser zu wissen als die Bibel, das ist schlimm. Da müsste man sagen, schwierig, gibt es eine Erklärung dafür? Ja, diese führenden Priester möchten eben das Passa-Friedensopfer essen. Und das hatte man ab dem Jahr 70 nicht mehr, weil der Tempel zerstört wurde und nur dort dürfen Opfer dargebracht werden. Und darum, um das zu symbolisieren, hat man eben auf dem Tisch bei den Passafeiern weltweit heute ein Ei. Und das wird da gegessen. Und dann wird aus den sogenannten Hallel-Psalmen gesungen. Psalm 113 bis 115. Die Psalmengruppe 113 bis 118 bildet eine Gruppe, die nennt man im Judentum Hallel, das heißt Lobpsalmen, die am Passa gelesen werden. Jetzt mal 113 bis 115. Und dann kommt Teil 6, Rochza. Da müssen alle ihre Hände waschen, nicht nur der Vater. Und da wird dann ein Segen gesprochen und der zweite Becher wird herumgegeben und man trinkt daraus. Und das hat einen Bezug zu Johannes 13, wo der Herr Jesus nämlich noch eingeführt hat, dass eben nicht nur die Hände gewaschen wurden, sondern er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Ja? Und im Anschluss ging dann Judas hinaus. Und er war dann beim Weiteren nicht mehr da. Siebtens kommt dann der Teil Mozi. Da wird eine Matze, wird gesegnet mit Gebet. Und dann kommt der Teil Maror. Da werden bittere Kräuter mit Charoset, das erkläre ich alles später, was das ist, bittere Kräuter mit Charoset gegessen. Und dann kommt Korech. Da macht man aus an der Matze macht man ein Sandwich. Und zwar wird das Sandwich dann eben gefüllt mit bitteren Kräutern und mit Charoset. Das ist das, was der Herr Jesus Judas in Johannes 13, Vers 26 als Ehrenbissen gibt. Und darum ist es hier auch rot, weil Korech einen direkten Bezug hat zu Johannes 13, Vers 26. Also wenn man jetzt nicht so rauskommt, das ist kein Problem. Das ist normal, weil das sind so viele Dinge und dann so viele fremde Wörter. Aber man muss das einfach mal gehört haben und nachher werde ich noch mehr Klarheit verschaffen. Das hoffe ich wenigstens. Dann kommt 10. Punkt. Der ist natürlich ganz ausführlich und ganz zentral. Shulchan Orech, das heißt der bereitete Tisch. Das ist das Festmahl, wo man früher das Passahlamm gegessen hat. Aber nach dem Jahr 70 durfte man keine Passahlämmer mehr schlachten, weil man den Tempel nicht mehr hatte. Und darum hat man einfach auf dem Teller heute und auch vor Jahrhunderten einen Lammknochen. Als Erinnerung, früher haben wir an Passa ein Passa gegessen. Aber jetzt haben wir eigentlich gar kein Passa. Und übrigens da hat ein Junge Fragen gehabt. Ein jüdischer Junge, der eben sehr aufgeweckt und neugierig war, der hat dann den Vater gefragt, wo ist das Blut? Ja, im Zusammenhang mit dem Passa. Da musste ja ein Lamm geschlachtet werden und das Blut musste fließen. Und damals in Ägypten hat man das Blut sogar an die Türpfosten und an den Sturz, also Oberschwelle ist nicht das richtige Wort, Sturz, gestrichen. Wo ist das Blut? Und der Vater konnte nicht antworten. Wir haben keine Opfer mehr seit dem Jahr 70. Ja, aber was ist geschehen? Wo ist das Blut? Und das hat ihn ständig beschäftigt. Die Frage, wo ist das Blut? Wir haben keine Opfer mehr. Ja, irgendwie muss ja etwas geschehen sein im ersten Jahrhundert. Nicht wahr? Dass man kein Passa feiert mit Blut. Mit richtigen Lämmern, die geschlachtet werden. Und wir wissen, nicht lange vor dem Jahr 70 wurde Jesus Christus von den jüdischen Führern als falscher Messias verurteilt und den Römern übergeben zur Hinrichtung. Und dann wurden alle Opfer bis heute weggenommen. Und ihn hat also die Frage beschäftigt, wo ist das Blut? Ich glaube, dieser Vater hat nicht mehr so Freude gehabt an der Neugierde von Kindern. Das hat ihn bedrängt, den Vater. Er hat keine Antwort gehabt. Und später ist dieser Junge als erwachsener Mann in den Straßen einer Stadt gelaufen. Da hat er gehört, wie Leute da singen. Ist er hingegangen, war eben neugierig. Türe aufgemacht. Ich habe auch einen solchen Freund. Wenn ich mit ihm irgendwo war, in Wien, durch die Straßen. Der ist überall gegangen, hat überall die Türen aufgemacht. Das war immer spannend mit ihm, aber das hätte ich ja nie gemacht. Aber er, überall sind wir rein, der wollte sehen. Ja, und der war also auch so neugierig, hat die Türe geöffnet und dann predigt gerade jemand, das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7. Und der ist im Anschluss zum Glauben gekommen, an den Messias. Ein neugieriger Junge, der immer nach dem Blut gefragt hat. Ja, also das habe ich jetzt als kleinen Exkurs angehängt bei Shulchan Orech, bei dem Festmahl, das wir in Matthäus 26 bereits gefunden haben, wie die Jünger dann mit dem Herrn das Passa gegessen haben. Und dann kommt 11. Zafun. Zafun heißt verborgen. Ja, jetzt geht es darum, Kinder, ihr dürft den Afikoman suchen. Und es ist ein richtiges Familienfest, das Passa. Die Kinder gehen und suchen, bis sie gefunden haben. Gebrochen. Ein Brot mit Striemen und durchbohrt. werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Und der Herr Jesus wurde nach dem Tod, ich weiß, es ist eine gebrochene Matze, nach dem Tod am Kreuz wurde er in Leinen gewickelt und in das Grab getan. Und am dritten Tag ist er auferstanden. Unglaublich. Jede jüdische Familie macht das. Aber fragt bitte eure Bekannten, warum macht ihr das? Man muss gar nichts sagen. Schulter zucken und die Pessachhagada da hervornehmen, das reicht. Das ist ja unglaublich. Und wenn man das orthodoxen oder auch nicht orthodoxen Juden erklärt, das fährt voll ein. Man plötzlich den Bezug sieht und erkennt, Jeschua, Jesus von Nazareth, er ist der Messias. Er hat genau das erfüllt. Und stimmt alles mit Jesaja 53 überein. Ja, also das zu Zafun. Und dann kommt Barech. Da geht es um den dritten Kelch. Man hat vier Kelche beim Passa. Aber der dritte Kelch ist der Kelch, der heißt Kos Bracha, Kelch der Segnung. Jeder Kelch hat einen Namen. Nun eben der dritte Kelch heißt Kos Bracha, Kelch der Segnung. Und das entspricht dann genau diesem Kelch, den der Herr Jesus genommen hat, um den Abendmahlskelch einzusetzen. Und dieser Abendmahlskelch, der wird ja genannt in 1. Korinther 10. Darf ich bitten, Christian, Verse 16 und 17.
Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot.
Jawohl. Also da wird der Kelch genannt, Kelch der Segnung. Und wenn man das ins Hebräische zurückübersetzt, den griechischen Text des Neuen Testamentes, Kelch der Segnung, Kostbracher, ist genau das. Und jetzt habe ich natürlich noch nicht erklärt, vorher, also der Afikoman, der da aus den Leinen hervorgeholt worden ist, der wird dann eben herumgegeben und alle können davon nehmen. Und das war das Abendmahl. Das Abendmahlsbrot, das der Herr erklärt hat, dies ist mein Leib. Tut dies zu meinem Gedächtnis. So hat er also das zum Abendmahl gemacht für alle weiteren Generationen als Gedächtnis an sein Leiden am Kreuz in Erfüllung der Passafeier. Ja, und dann 13. kommt das Hallel. Da werden noch die verbliebenen Psalmen 116 bis 118 gesungen und der vierte Kelch wird herumgereicht. Und wir haben in Matthäus 26 gelesen, haben wir den Finger drin gelassen. Sind wir wieder zurück in Matthäus 26 und zwar in Vers 30, liest nochmals Christian.
Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg.
Ja, also das ist dieses letzte Lied ganz am Schluss, Psalm 116, 17, 18. Im Zusammenhang mit dem vierten Becher, das entspricht genau dem Punkt 13, Hallel. Und dann kommt noch, aber es ist jetzt hier schwarz, weil in den Evangelien nichts mehr erwähnt wird, Nirza, das ist dann noch ein Gebet, eine Bitte um Wohlgefälligkeit. Und seit dem Jahr 70 nach Christus und der darauf erfolgten Zerstreuung in alle Welt, sagt man sich dann am Schluss Bashana Haba, Jerusalem. Im kommenden Jahr in Jerusalem, genau. Ja, aber sieht man, wie erstaunlich viele Parallelen da sind zu dem Evangelientext. Und jetzt gehen wir das im Einzelnen durch. Nämlich, wir haben gesehen, Kadesh 1, das ist dieses Gebet, im Zusammenhang mit der Frucht des Weinstocks, haben wir gelesen, Lukas 22, 14 bis 18. Dann Urchatz, das Händewaschen des Vaters, wird nicht erwähnt in Evangelien, denn die Berichte sind ja sehr knapp und kurz, nicht wahr? Wir haben hier in Matthäus nur die Verse 20 bis 30, die davon von dieser Feier sprechen. Und dann wird aber drittens sehr wichtig für uns, Kapas. Kapas eintauchen in Weinessig oder Salzwasser. So, lernt man das aus der Pesach Haggadah. Und das geht konkret so. Hier habe ich eine Schale. Und Weinessig kann man nehmen nach Vorschrift oder man kann eben auch Salzwasser nehmen. Die Rabbiner haben erklärt, der Weinessig, indem man eben Karpas, und das heißt Erdfrucht, das kann Sellerie sein oder Petersilie, das wird eingetaucht und dann gegessen. Eben ein Dip, um die Kinder neugierig zu machen. Und man hat im Judentum erklärt, dass Salzwasser soll uns erinnern an die vielen Tränen, die unsere Väter in Ägypten geweint haben. Und wenn man die Variante macht mit Weinessig, also rotem Essig, dann hat man erklärt, das erinnert daran, wie damals in 1. Mose 37, Vers 31, die Söhne Jakobs das Kleid von Josef ins Blut eingetaucht haben. Können wir die Stelle noch aufschlagen? Also, mit Verweis auf 1. Mose 37, Vers 31. Und das liest uns Christian in gewohnt dramatischer Art vor.
Da nahmen sie den Leibrock Josefs und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Leibrock in das Blut.
Ja. Und jetzt ist das nicht eindrücklich. Der Herr Jesus sagt ja da in Matthäus 26, Vers 21, einer von euch wird mich überliefern. Die Jünger werden unruhig. Wer kann das sein? Bin ich's. Also die denken, ja, vielleicht bin ich so ein Schlimmer. Ja, sie beziehen das sofort auf sich. Hätten sie gar nicht müssen. 11 waren ja wiedergeboren, aber einer nicht. Und der Herr sprach nicht von den Wiedergeborenen, sondern er sprach von diesem einen, der sich einfach nie bekehrte. Obwohl er in den 3 Jahren mit dem Herrn ging und mit den Jüngern, hat alle Predigten gehört, er hat alles mitgemacht und er hat sogar Wunder getan. Und das ist möglich, ein ungläubiger Saul wurde plötzlich auch zum Propheten, sodass man sagte, ist etwa Saul unter den Propheten, nicht wahr? Gott in seiner Souveränität konnte auch einen Bileam brauchen, um sein Wort zu sagen, obwohl das auch ein übler Mensch war. Nun, Judas hat das alles mitgemacht und der Herr hat ihm sogar die Kasse anvertraut, die gemeinsame Kasse. Das war Testmaterial und er hat immer wieder geklaut. So erfahren wir das aus Johannes 12, er war ein Dieb und das hätte sein Gewissen immer wieder belasten sollen. Und zwar so, dass er dann schließlich mit dem ans Licht gekommen wäre, hat er nicht gemacht. Ja, und der Herr sagt hier in Vers 23, der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, der wird mich überliefern. Jetzt mussten die Jünger natürlich gut beobachten an diesem Abend. Aber da war viel Bewegung, nicht wahr? 13 Männer an einem Triklinum, am dreiteiligen Tisch, auf Matten sind sie gelegen. Normalerweise im Judentum saß man am Tisch. Aber ja, aber die Römer haben das eingeführt. Die haben ja als Kolonialmacht 63 vor Christus an Yom Kippur ein Blutbad veranstaltet gemacht in Jerusalem und haben die Macht übernommen. Und dann haben sie eben auch ihre Kultur so reingebracht. Und man hat gesehen im Judentum, die reichen Leute, die sitzen nicht an Tischen, sondern die liegen auf Matten. Da haben die Rabbiner gesagt, das machen wir auch an Pessach. Weil es erinnert uns ja daran, dass wir Sklaven Ägypten waren und wir sind frei geworden. Also liegen wir zu Tisch und denken daran, dass wir frei geworden sind. Ja, und da waren durch viel Bewegung, die haben miteinander gesprochen. Und nicht wahr? Nicht alle sind so, dass sie quasi immer alles wahrnehmen, was da passiert. Aber das hätte man jetzt tun müssen. Einen Moment erwischen, wo man sieht, dass der Herr da den Kapas nimmt, also Erdfrucht, und gleichzeitig wie auch Judas, der offensichtlich genau neben ihm auf der Matte war. Ja? Man kann das aus dem Text so entnehmen, dass die eben gerade nebeneinander waren und auf der rechten Seite von dem Herrn Johannes, weil Johannes 13 sagt ja, wenn Johannes so beim Liegen und Aufstützen mit dem Kopf nach hinten ging, kam er genau an die Brust des Herrn Jesus. Ja? Und so der Herr Jesus, wenn er nach hinten ging, kam er in die Herzgegend von Judas. Das muss ihm unglaublich unangenehm gewesen sein. Er hat ja geplant, jetzt werde ich ihn verraten. Und dieses Herz hat nicht den normalen Puls gehabt. Und wenn dann der Herr kommt, jeder merkt, wie mein Puls geht, ja? Ja, aber dann kam der Moment, wo er und der Herr auch eingetaucht hat. Warum hat er eingetaucht? Weil er der war, der an dem Blut des Herrn Jesus schuldig wurde. Durch seinen hinterhältigen Verrat. Warum hat der Herr eingetaucht? Nun, er sagt in Johannes 10, niemand kann das Leben von mir nehmen. Ich lasse es von mir selbst. Der Herr war bereit, ans Kreuz zu gehen. Aber das, was die Menschen ihm angetan haben, durch Verrat, Misshandlung und Kreuzigung, das war ihre Verantwortung. Und darum, die Symbolik ist eindrücklich, nicht wahr? Eintauchen. Hallo? Ja, er hat ja das abgemacht mit den führenden Priestern. Das haben wir letztes Mal eben durchgenommen, Matthäus 26. Und er hat ja auch diesen Preis ausgemacht mit den 30 Silberlingen. Das sind mehrere Monatslöhne. Wenn man einen Silberling umrechnet als einen Silberstater, das ist ja eine Tetradrachme, dann entspricht das, wenn man daran denkt, eine Drachme entspricht etwa einem Denar. Das war ein Tageslohn eines Arbeiters, nach Matthäus 20. Und 30 mal 4, 120 Arbeitstage. Das sind ein paar Monatslöhne. Hat er abgemacht für diesen Preis, er liebt das Geld. Darum hat er auch die Kasse eben veruntreut. Und das war für ihn klar, das mache ich. Und da war also noch dabei bei dieser Passafeier und ist dann an diesem Abend, wie gesagt, noch vor der Hauptmahlzeit rausgegangen und hat dann die Feinde angeleitet, um den Herrn in Gethsemane finden. Aber davon soll später noch die Rede sein. Nun, es wird auch hier klar, alle stellen sich selber in Frage, eben weil sie ein Gewissen hatten und denken, oh, wenn ich das wäre, Aber der Herr sagt in Vers 25, liest du noch? Auf die Frage von Judas, liest du Vers 25.
Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach: Ich bin es doch nicht, Rabbi. Er spricht zu ihm: Du hast es gesagt.
Ja, und dieser Ausdruck, du hast es gesagt, das kommt im Deutschen nicht richtig rüber. Nicht wahr? Wenn im Deutschen, also gerade im Schweizerdeutschen sagen wir, wenn jemand etwas sagt, dann sagt er: Ja, das seist du. Das sagst du, aber nicht ich. Aber man kann in den besten Grammatiken zum Griechischen des Neuen Testaments nachlesen, zum Beispiel Blas de Brunner empfehle ich sehr, und natürlich auch die Grammatik von Hoffmann Siebenthal, das sind so im Deutschen die besten Grammatiken, die es gibt. Da lernt man, du hast es gesagt, ist die Ausdrucksweise, um zu sagen, jawohl, ja, genau so. Das wird uns noch beschäftigen, nämlich etwas später, wenn der Herr Jesus vor Kaiaphas steht und er fragt, bist du der Messias? Und dann sagt er, du hast es gesagt. Das heißt nicht, das sagst du, aber ich bin nicht der Messias. Sondern, jawohl, so ist es, ich bin der Messias. Genau. Und das führt dir dann zur Verurteilung und zum Todesurteil. Also das nur nebenbei. Aber hier antworte ich Carlo, ja? Er hat gewusst an diesem Abend, sehr direkt, der Herr hat ihm das gesagt, aber der war ja nebendran. Das haben nicht alle mitbekommen. Ja, und nun schauen wir uns eben den weiteren Punkt noch an. Also, Rochza, habe ich gesagt, das Händewaschen von allen Teilnehmern am Essen. Da besteht der Zusammenhang, dass dann der Herr Jesus das erweitert hat in Johannes 13, indem er auch noch die Füße der Jünger gewaschen hat. Aber jetzt im Zusammenhang mit Judas schlagen wir auf Johannes 13. Vers 26. Aber des Zusammenhangs wegen, bitte, Christian, lies doch ab Vers 21 bis 28.
Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Die Jünger blickten einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Diesem nun winkt Simon Petrus, zu erfragen, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener lehnt sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, für den ich den Bissen eintauche und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht zu ihm: Was du tust, tu schnell. Keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sagte: Kaufe, was wir für das Fest benötigen, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht.
Ja, was wir hier haben, das entspricht also Punkt 9, Korech. Jetzt erkläre ich Korech. Das heißt, mach ein Sandwich. Korech heißt, bereite ein Sandwich. Und zwar eben ein Sandwich mit Matze. Und Maror, Bitterkraut. Kann man Lattich nehmen. Und, oder etwas Ähnliches, ist nicht genau vorgeschrieben, einfach etwas, das bitter ist im Geschmack. Und dann Charoset, das ist ein Früchtemus. Ja, also machen wir das. Und wenn der Gastgeber, der Hausvater oder eben hier der Gastgeber, der Herr Jesus, diesen Bissen jemandem gab, war das quasi der Ehrengast von allen. Nicht wahr? Hier war Johannes, der hatte den ersten Platz und lag im Schoß Jesu, weil der immer wieder aufstand und diente. Und dann kam der Herr als Gastgeber und der Nächste, der hatte den Ehrenplatz, Judas, der ja gerade so platziert war, dass er eben auch mit ihm in die gleiche Schüssel eintauchen konnte. Das konnte ein Petrus nicht, denn der war offensichtlich ganz weit weg. Ich war beim Triklinum. Wenn der Herr da ist, mit Johannes und Judas, weiteren Jünger, aber da ist einer ganz weg, weit weg und der winkt dem Jünger, den Jesus liebte. So nennt sich ja der Johannes immer wieder selbst in dem Johannesevangelium. Obwohl er wusste, dass der Herr alle liebt, aber er war sich dessen einfach ganz besonders bewusst. Und darum hat er sich so genannt. Könnten wir auch machen. Ja. Aber da wollte Petrus mehr Informationen bei Johannes holen. Nun, Petrus war ja wirklich ein Führer unter den Zwölfen. Und der liegt nicht da wie Judas und Johannes. Und das muss ihn wohl gekränkt haben an diesem Abend. Wir werden gleich noch sehen, dass er sagt, wenn alle sich an dir ärgern werden, ich bin bereit, für dich in den Tod zu gehen. Wenn man gekränkt ist, ist man plötzlich zu Aussagen in der Lage, ich bin eigentlich viel besser als alle anderen. Und das wurde ihm zum Verhängnis, wie wir noch sehen werden. Aber eben Judas bekommt diesen Bissen. Bitter und süß zugleich. Es war sehr bitter, dass ein Freund den Herrn auf so hinterhältige Art überlieferte. Und wer hat das gemacht? So süß. Wir kommen dann noch drauf. Er hat ihn nicht nur einmal geküsst, sondern er hat ihn mehrmals geküsst. Also kam mit all den Feinden zum Garten Gethsemane. Und der Herr Jesus sagt ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Er sagt ihm, nicht Feind, Freund. Da hätte er sofort zusammenbrechen müssen. Hätte noch Buße tun können. Obwohl er besessen war. Aber Besessene können geheilt werden. Das zeigt uns die Bibel. Auch Besessene können sich noch bekehren und frei werden. Also, aber es hat nichts bewirkt. Er blieb hart. Und wie hat er ihn gegrüßt? Wie hat Judas den Herrn begrüßt? Ja, das habe ich gesagt, eben mit mehreren Küssen sogar. Sei gegrüßt, Rabbi. Auf Griechisch ist das Chaire, Rabbi. Und das ist der normale griechische Gruß, das heißt, freue dich, Rabbi. Angesichts der Leiden, die folgen sollten auf Golgatha, sagt er ihm, freue dich und überliefert ihn. Das ist so schmutzig. Natürlich, er hat Hebräisch oder Aramäisch gesprochen. Nicht wahr? Wir haben die Übersetzung in den Evangelien. Aber was wäre das auf Hebräisch? Shalom. Und auf Aramäisch Shlama. Das heißt genau das Gleiche. Das heißt nicht nur, das heißt Frieden, das heißt Wohlergehen. Ja, eben, das enthält auch die Freude. Darum freu dich. Das ist eine richtige Übersetzung. Das entspricht genau dem. Also so süß. Und das betraf aber den Herrn. Nicht wahr? Die gebrochene Matze, die man eben so als Sandwich, da braucht es zwei Teile. Das erinnert daran, dass der Herr bereit war, sich als Opfer zu geben. Und da hat eine ihn auf bittere Art eben verraten und auf süße Art hinterhältig eben hintergangen. Ja, lesen wir doch noch in Johannes 13 ein paar Verse dazu, die das noch klarer machen, nämlich in Johannes 13, Vers 18. Bist du?
Bis
20.
Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Ferse gegen mich aufgehoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin.
Es reicht bis dahin. Also, der Herr hat das mit diesem Korech-Zeichen schon vorher angekündigt, und zwar mit Hinweis auf den messianischen Psalm 41, Vers 10, wo vorausgesagt wurde, dass eben jemand, der das Brot mit, also in Gemeinschaft mit dem Messias isst, der hat seine Ferse gegen mich erhoben. Und jetzt wird klar, dieser Bissen, den der Herr ihm gibt in Vers 26, das war nicht Karpas. Er hat Frucht eingetaucht, sondern ein Bissen Brot. Das war eben dieses Sandwich. Bitterkraut mit Früchtemus. Und die Hinterhältigkeit wird eben zum Ausdruck gebracht, hat seine Ferse gegen mich erhoben. Nicht wahr? Wenn Menschen hintereinander spazieren. So wie der Herr oft mit den Jüngern spaziert ist durch die Landschaft. Wenn jemand die Ferse erhebt, dann macht er das nach hinten raus. Ja? Also es ist so hinterhältig, wenn jemand, der vor ihm hergeht, ich habe das mal als Kind erlebt, wie seine, ja, plötzlich kommt eben der Ferse einem entgegen. Da wartet keiner. So gemein, das wird hier ausgedrückt, dieses Hinterhältige. Ja, Ferse so nach hinten. Irgendwie habe ich das so in Erinnerung. Aber das ist völlig überraschend und unerwartet, nicht wahr? Und so hat er das gemacht. Schrecklich. Aber eben diese, wenn man das auf dem Hintergrund der Passafeier alles anschaut, wird das viel, viel anschaulicher und noch klarer. Und an dieser Stelle machen wir jetzt 20 Minuten Pause.